Die Börsenminute von Julia Kistner. Da muss man sich schon die Augen reiben, wenn US-Präsident Joe Biden den indischen Präsidenten Narendra Modi zu Dinner einlädt. Zum einen, weil er in seiner Amtszeit bisher nur für den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und den südkoreanischen Staatschef aufgekocht hat. Zum anderen, weil Indiens Premier Modi vor nicht allzu langer Zeit in den USA sowie auch in Europa noch als persona non grata galt und ihm sogar die Einreise verwehrt wurde. Der einzige Teeverkäufer und Hindu, Narendra Modi, wird für das schreckliche Massaker 2002 an Muslimen im indischen Bundesstaat Gujarat verantwortlich gemacht. Schwamm drüber, die Wirtschaft liebt den erfolgreichen Geschäftsmann eben, Apple produziert seine iPhones künftig in Indien statt in China, dem man politisch einfach nicht traut. Davon abgesehen möchte die USA China natürlich nicht zur Weltmacht Nummer 1 aufsteigen lassen. Auch für die Europäische Union und ihre Unternehmen ist Indien ein strategisch wichtiger Partner, politisch im Bündnis gegen Russland wie wirtschaftlich. Umgekehrt ist die EU für Indien drittwichtigster Handelspartner. Die Wirtschaft betrachtet das aufstrebende Indien als das neue China. Obendrein ist Indien geografisch spannend. Laut UN-Prognosen wird Chinas Bevölkerung bis 2100 auf 770 Millionen Einwohner schrumpfen. Bis dahin soll es doppelt so viel Inder geben. Also nichts wie in Indien investieren? Das hat schon in den letzten 22 Jahren nicht geklappt. Fragt mal Jim O'Neill, den ehemaligen Chefvolkswirt und Marketinggenie von Goldman Sachs, der die Abkürzung BRIC für die vier investierbaren Schwellenstaaten ins Leben gerufen hat, von denen vor allen Dingen Indien enttäuschte. Aber natürlich, dafür könnte es ja jetzt mit Geschäftsmann Modi den Aufholprozess schaffen, den China in den letzten 20 Jahren hingelegt hat. Zumindest ist Indien im Gegensatz zu China eine Demokratie, die es meiner Meinung nach aber leider mit den Menschenrechten und der Korruption nicht so genau nimmt. Korruption? Nun, das ist natürlich auch in Teilen Europas, gerade in Österreich, kein kleines Thema. Sollte man also in Indien investieren? Und wie? Mit Sicherheit ist die Börse noch nicht so transparent, wie man es im Westen gewohnt ist. Es gibt aber jede Menge ETFs, nicht nur von den üblichen verdächtigen Indexanbietern, sondern etwa auch von renommierten Fondsgesellschaften. Ich persönlich bin seit einem rund Dreivierteljahr in einen Indien-ETF mit einer kleinen Position investiert, auch weil ich eine persönliche Affinität zu diesem Land habe und ich habe schon meine erste böse Überraschung auch hinter mir, nämlich als im Februar dieses Jahres das Imperium von Modis Busenfreund Gautam Adani ins Wanken geriet, nachdem ihm der US-Shortseller Hindenburg undurchsichtige Geldflüsse und Scheinfirmen in der Karibik vorwarf, die den Börsenkurs aufblähen würden. Das größte indische Unternehmen zog sogleich die indische Börse um bis zu 10% nach unten. Inzwischen ist es um den Skandal still geworden, die Adani Group hat sich erholt. Ich bin mit dem ETF nur noch leicht im Minus. Was ich damit nur sagen will, der indische Kapitalmarkt ist ebenso wie der chinesische nichts für schwache Nerven und die drei berühmten Buchstaben ESG, gerade G wie Governance, werden in Indien noch nicht so groß geschrieben. Die Börse ist auch sehr finanzlastig, das ist allerdings auch der österreichische ATX. Auch die Sektoren IT, langlebiger Konsum und Energie spielen am indischen Kapitalmarkt eine größere Rolle. Investieren kann man dort gut über zwei Hände voll an ETFs. Die größten und liquidesten sind iShares MSCI India und Luxor MSCI India. Gebührenmäßig deutlich günstiger, aber mit einem Fondsvolumen von 225 Millionen US-Dollar nicht so liquide, ist der Franklin FTSE India UCITS ETF. Bevor ihr investiert, schaut euch in jedem Fall die Werte in den drei großen Indizes MSCI India, FTSE India und Nifty genau an, ob die euch behagen. Ich habe Indien schon mehrmals bereisen dürfen. Was mir wirklich aufstößt, ist die Ungleichheit und der Fatalismus, mit dem die sozialen Unterschiede dort zu Lande hingenommen werden. Auch der Zugang zur Bildung und besseren Jobs ist sehr beschränkt. Und ehrlich, ich habe selten so ein kapitalistisch denkendes Land erlebt. was Investoren aber wohl nicht wirklich abschrecken wird. Fazit: Indien ist ein spannendes Investment. Wenn ich aber über ein beschränktes Anlagevermögen verfüge, würde ich eher einen Emerging Market Fonds meinem globalen Portfolio beimischen, der das Verlustrisiko über mehrere asiatische Länder breiter streut. Aber das ist wie immer nur meine ganz persönliche Meinung für mich und meine ganz persönliche Risikofreudigkeit. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.